läuft. Läuft gut heute, ne?
Ja, etwas verkrampft.
Merkt man aber nicht. Oder hört man nicht.
Nee, das ist auch das. Jetzt eben beim E-Code.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe?
169.
So ist es wohl.
Willkommen.
Genau, wir haben gerade Adieu gesagt.
Willkommen und Abschied sozusagen, um mit genau. Goethe zu sprechen.
Ja.
Goethe war ja einer der größten Dichter überhaupt, findest du nicht? Goethe. Von Goethe.
Naja.
Von Goethe.
Bitte?
War ja, also hat ja ein von. Ist,
ja, ja, das, ich weiß, aber warum nur du jetzt so?
Also. Nein, nicht nur so. Das war im Prinzip ein schlechtes Imitat eines Reinhard-Grebe-Programms.
Ah, okay.
Ich glaube, das im Robinson Crusoe-Konzert kommt das vor. Muss man sich unbedingt mal anhören. Fantastische Platte. Viel besser als die heute. Nein, die heute sind auch toll, aber die damals waren noch toller.
Aha.
Ja, ist ja oft so, ne? Dass so bestimmte, so im Alter, dass man dann sagt, ach. Ja, wir werden auch schon 5 nächstes Jahr, ne?
Ach.
Da wird man ja nicht besser, weißt du?
Also.
Dass man sagt, ja, die frühen Sachen fand ich ja gut, aber, weißt du, das ist ja so ein klassischer Satz von Musikliebhabern. Aber die frühen Sachen fand ich ja gut, aber.
Die frühen Werke. Damals. TM.
Ja. Also möglicherweise hat von Goethe ja auch in seiner Jugendzeit noch viel besser geschrieben als später. Der war doch am Anfang ein Stürmer und Dränger, oder? Und hinterher dann so ein Klassiker.
Ich glaube, das lässt mit dem Alter auch nach, ne?
Ich kann bestimmte Formeln ja schon gar nicht mehr auswendig. Also lässt mit dem Alter ja auch nach, habe ich jetzt eben geschlussfolgert. Du hast es in der Schule gelernt, kannst dich aber nicht mehr daran erinnern.
Ne, und nein, ich meine dieses Sturm und Drang. Also ne, das ist ja so, in einem gewissen Alter ist man ja ne, sehr, sehr,
ja,
sehr...
Ja, natürlich.
Ne, fühlt man sich ja auch so, dass man jetzt die Welt und so. Und
dann das lässt man, ja auch nach irgendwann. Dann wird man zur Uni geschickt und dann...
Nee, aber dann ist man einfach
man irgendwann nachher...
Sind die Freunde nur noch bei Facebook. Also,
gefällt was, mir.
Genau. Kommunikation wird nur noch über Klicks...
Ich stupse dich an. Beklagst du das? Ist das so bei dir?
Ich will die Frage jetzt mal gar nicht direkt beantworten, aber ich fand heute einen Facebook-Eintrag von dem Herrn Breker sehr prägnant. Thilo Weichert sitzt allein in der Kantine. So ist das, wenn man auf Facebook keine Freunde hat. Verstehst du nicht?
Nee.
Thilo Weichert ist der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein.
Ah, okay, jetzt, ja. Ne? Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Ich
wusste nicht, wer Thilo Weichert ist.
Ja, okay, der ist aber wichtig.
Kannst du das Mikro vielleicht dir noch so ein bisschen mehr vor die Nase ziehen?
Kann ich. Soll ich?
Ja, bitte. Sonst muss der Kompressor das so doll hochholen und dann hören die alle Nebengeräusche so doll.
Ist jetzt so dicht genug vor die Nase?
Ja, nee, was heißt beklage ich das? Also die Kommunikation wird schneller und sie wird tatsächlich immer nonverbaler quasi. Also ne, Emotionen werden nur noch über einen Klick ausgedrückt. Gefällt mir. I like. Teilen.
Absenden. Ich mag ja am liebsten diese Vergleiche, die so Twitter, Facebook vielleicht nicht ganz so sehr, aber vor allem so Twitter und Co. diese Kurznachrichtendienste vergleichen mit dem mit dem Smalltalk in der Kneipe oder in der Kantine. Ne, dass man sozusagen also immer umgeben ist von einer bestimmten Anzahl Menschen und dann kommuniziert. Mit dem Vorteil, dass man dich nicht sieht. Ne, weil in dem Fall, in dem Moment, wo man dich sieht, kommunizierst du auch im Körper. In diesem Fall hast du ja dann nur die 140 Zeichen zum Beispiel. Und dieses Gespräch findet einfach permanent statt.
Ja, aber genau mit diesem Unterschied, dass du halt alles, was nonverbale Kommunikation ist, ja trotzdem als Kommunikation wahrnimmst. Also ne? Nicht umsonst Ironie-Tags.
Ja, natürlich. Du musst dir was ausdenken, um solche Sachen klarzumachen.
Ja.
Wenn ich eine lustige Fratze schneide, während ich was sage, könntest du drauf kommen, dass ich es nicht ganz ernst meine.
Aha.
Das sieht man natürlich nicht. Mhm. Auch hier im Podcast übrigens nicht.
Ich schon.
Stimmt.
Ich sehe dich.
Stimmt.
Nee, und ich glaube auch, dass Kommunikation sich natürlich dadurch, also glaube ich nicht nur, das ist ja auch so, dass Kommunikation sich grundlegend verändert. Also du findest ja kaum noch oder du findest nur noch eingeschränkt eine tatsächliche Auseinandersetzung mit einem Thema. Also etwas quasi, wo du Pro und Contra selber abwägst oder sowas, sondern man setzt natürlich auch zwangsläufig durch diese Medien mehr auf die Schwarmintelligenz. Also das ist immer so ein abgedroschenes Wort, ne? Aber Facebook, du postest etwas und dann kommen auch andere Meinungen dazu. Und erst dieser Beitrag mit den Kommentaren und mit den Likes ergibt ja erstmal ein größeres Bild.
So ein bisschen also eher diese These, habe ich auch neulich irgendwo gelesen, des lauten Nachdenkens.
Das macht es natürlich auch einfach, weil du musst halt nicht mehr leise nachdenken quasi, sondern du lässt andere mitdenken, was ja auch ein Stück weit spannend ist, aber was natürlich auch die Gefahr birgt, dass du selber gar nicht mehr irgendwann in der Lage bist, nachzudenken und Pro und Contra zu beleuchten, sondern ne, immer quasi darauf setzt, dass deine Follower, deine Liker, deine Fans, wer auch immer, quasi den Contrapart dann bilden.
Na gut, aber das, also es gibt jetzt einfach nicht jedes Thema, das sich für lautes Nachdenken eignet.
Nein,
aber wenn es Themen sind, die, also bei denen ein Urteil voraussetzt, dass du sehr viele Fakten vorher weißt, wird dir die Recherche nicht erspart bleiben. Also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die nicht nur mit dir denken, sondern noch das Wissen liefern, das du nicht hast.
Nee, aber wenn du mal so die Timelines durchguckst, hast du halt, also jetzt primär Facebook beispielsweise, hauptsächlich so 1 bis 2 Satz Meinungsäußerungen. Ich zähle jetzt nicht die Satzzeichen dazu, ne, 1 und 11, die dann immer noch hinten dran hängen, aber es ist halt eine sehr gekürzte, amputierte Form irgendwie auch so, finde ich. Ne? Das ist halt, du hast nicht mehr dieses, ich setze mich mit einem Thema auseinander, sondern ich gebe was ab. Also ich wollte nicht sagen, ich sondere was ab, ne? Aber ich gebe ein Statement und dann fängt halt in den Kommentaren erst eigentlich sowas wie nochmal Meinungen, Sichtweisen an, das Thema zu beleben. Und
also das ist doch sehr idealtypisch gedacht. Also in der Regel ist es nichts weiter als Smalltalk und das war schon immer kurz.
Ja, nee, also ich nehme das so wahr, irgendwie gerade so bei den jüngeren Leuten, dass da sehr viel.
Ja, aber gerade für die
ist als Smalltalk vielleicht, ja, da bin ich mir aber nicht so richtig sicher, ob das tatsächlich Smalltalk dann
noch ist. Also sich einander vergewissern. Ich bin noch da, du bist noch da, wir können uns leiden. So, mehr ist das eigentlich nicht.
Aber wird denn nicht Kommunikation oberflächlicher?
Ach Quatsch, das ist sie doch schon immer gewesen.
Finde ich nicht.
Doch.
Findest du?
Ja. Nö. Also diese Form der Kommunikation, dieses sich vergewissern des anderen, dass der einfach noch da ist, das hast du nur früher mit weniger Leuten geschafft. Also es sei denn, du hattest einen Beruf, wo, oder ne, dein Alltag war so, dass du immer unter Menschenmassen warst. Aber so diesen Smalltalk-Kontakt, der dir nur zeigen soll, man kennt einander, man ist einander wohlgesonnen, der fand damals auch statt. Man konnte eben nur, weil es die digitalen Möglichkeiten nicht gab, es nicht mit so vielen betreiben.
Nicht mit so vielen, ist klar, aber ich glaube auch, dass der Smalltalk ausführlicher war. Und die Kinder? Ja, auch. Und die Frau hat wieder neu. Ja.
Ja, aber das siehst du am Profil. Das musst du doch nicht kommunizieren.
Nein,
das ist ja auch Beziehung nur
ein Beispiel.
Fotos der dafür, Kinder sind auch online.
Ist das so irgendwie, siehst du auf der Timeline irgendwie, der Texteintrag heißt Schnipp, Schnapp, darunter ist eine Karte. So. Den Rest kannst du dir dann selber irgendwie versuchen zusammenzureimen und dann kommentiert jemand Kater? Fragezeichen. So, ne? Also das ist ja extrem, also ich will jetzt nicht sagen oberflächlich, stimmt ja nicht mal. Aber
nein, da steckt
so
ja ganz viel drin. Das ist doch toll. Also das ist doch ja toll, es zu schaffen, die Subtexte einfach zu liefern. Das ist doch eigentlich was Großartiges.
Nee.
Oder auch früher hat man sich, wenn man nach so einer Situation, also mit einer zerschnittenen Karte, sich morgens getroffen hat im Büro, hat man sich auch angeguckt und gesagt, und, Kater? Also so,
ja, aber war schlimm? Ja, was war es denn? Also, das war ja, also
Smalltalk. Ja, das sehen wir doch aber da auf dem Foto. Nee, das ist doch das Tolle, dass der das geschafft hat, diese Kommunikation in diese Kürze zu übersetzen. Das
ist doch eine Leistung. Sie ist sehr oberflächlich, weil es gibt dazu dann auch nicht so dieses gerade, also ne, es findet keine Konversation statt, weil es darauf dann auch wiederum keine Reaktion gab. Ne, es ist halt abgesondert und ab dafür.
Ja. Nein. Also klar, das gilt, wenn, also erstmal glaube ich, dass das kein gutes Beispiel ist, aber selbst wenn es gelten sollte, dann gilt es tatsächlich nur im, ich sag mal, weiteren Kreis. Also der engere Kreis, also die ganz wenigen Leute, das sind ja, ne, bis auf deine Familie kommen dann vielleicht ja noch eine sehr über oder kommt eine sehr überschaubare Anzahl von Menschen dazu, die dir enger verbunden sind, sehr eng. Ne? Und mit denen ist das ja nach wie vor wie früher. Da kannst du sowohl die Online-Kommunikation als auch die Offline-Telefon-Kram, all das ist wird mit Freunden immer was anderes sein.
Genau, das findet ja auch nicht auf Facebook dann statt.
Nee, eben. Und wenn es da stattfindet, dann vielleicht in kleinen Nachrichten oder so. Aber
ich glaube, der einzige, der einzige mir Bekannte, der tatsächlich auf genau diesen Netzwerken tatsächlich sehr umfangreiche Essays abliefert, ist Robert Bajic. Mhm. Also was der auf Google Plus, also da reicht ja das Ausklappen des Beitrags schon nicht mehr an, um das alles anzuzeigen. Aber das ist ja einer der wenigen, die halt mehr als diese Zweisatzkommunikation, also das ist ja schon fast das Maximum, dann hinbekommen. Und wo sich dann auch sehr interessante Diskussionen dann entspinnen. Ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, dass das halt auf Google Plus stattfindet, weil der ja nun ausgerechnet nicht Facebook nutzt, sondern Google. Aber bei dem fällt mir das extrem auf. Und ich muss sagen, dass es mich manchmal sogar anstrengt, weil es halt so ein Bruch ist zu den anderen typischen, also Statusmeldungen ja quasi. Mhm. Ne? Bin hier. Ne? Und bei ihm hast du halt eine Abhandlung mit dem Thema und Hintergrund und Ausblick und hast du nicht gesehen. Und das strengt ja manchmal schon richtig an. Also es fällt ja in der Timeline dann noch auf, ne? Dass das dann halt plötzlich irgendwie so, huh, was war das denn?
Also bei dem ist ja, finde ich, das ist ja sozusagen der Prototyp des laut Nachdenkens. Ne?
Richtig.
Weil anders ist ja genau. So eine Textmenge gar nicht zu bewältigen. Mhm. Also du musst ja schon im Fluss quasi deine Gedanken ins Netz schieben können. Das kann der offensichtlich. Mhm. Für mich ist das zu anstrengend.
Ja.
Ich kann das erstmal nicht, muss ich ehrlich sagen, sondern bei mir dauert Denken extrem lange. Mhm. Das reicht, wenn ich es dann aufschreiben soll. Mhm. Weil ich ja dann auch Wert auf so eine ganz besondere Klarheit lege. Ich möchte ja gern, dass genau das verstanden wird, was ich sagen will. Mhm. Und das ist schwierig genug, finde ich.
Ja, ist einfach, glaube ich, vom Typus dann auch so, ne? dass er halt die Sachen, die ihm dann durch den Kopf schießen, das merkst du manchmal auch an den Beiträgen, ne? Dass sie sehr, sehr diffus sind und plötzlich hast du nochmal einen Absatz mit einem ganz anderen Thema drin und sowas. Aber es ist jemand, der tatsächlich sofort aufschreibt, gerade was ihm in den Kopf kommt und das auch relativ unredigiert dann nochmal nach außen gibt. Also sind ja manchmal hanebüchene Gedankensprünge dann drin.
Das ist fürs Geocaching übrigens natürlich fast komplett anwendbar. Mhm. Ne? Also man kommuniziert ja per se miteinander über die Logs. Das ist ja schon mal eine Grundlage. Also eine Grundlage des Cachens ist Kommunikation. Über die Logs, wie gesagt, also eine mittelbare. Mhm. Und dazu kommt ja dann noch, dass sich ja zwar keine Geocaching-Vereine gegründet haben, aber die Leute in der Online-Welt natürlich ganz klar sich zu Gruppen zusammengefunden haben.
Ja.
Also die Twitter-Community nenne ich es mal, ich folge ja wahrscheinlich, weiß Gott, noch lange nicht allen, ist schon mal sehr interessant. Und
ja.
Dass es da dann Twitter-Treffen gibt, sozusagen es wieder in die Realität übertragen wird, ist eigentlich doppelt schön. Und vergessen wir nicht, Geocaching ist ja ohne das auch gar nicht denkbar.
Das wäre zumindest sehr abstrakt, sich die Koordinaten mit der Briefpost zuzuschicken.
Ja.
Und das Log dann entsprechend zurück ist. Wobei es mal interessant wäre, ne?
Nein, auch wenn man überlegt, es gab ja mit Bookcrossing einen Ansatz, der auf Gegenstände bewegen ja schon mal hinauslief.
Mhm.
Ne? Oder also Gegenstände bewegen, also sich an über Sachen treffen, sozusagen. Hat es ja lange nicht geschafft, so eine Popularität zu erreichen.
Ja.
Und in Sachen Popularität hat sich die Woche wieder einiges getan. Frag nicht nach Sonnenschein.
Ich wollte erstmal auflösen, warum wir Tschüss gesagt haben. Wir hatten nämlich Besuch bis eben hier.
Stimmt, Willkommen und Abschied, damit fing alles an.
Genau. Wir hatten den geschätzten Herrn Roland Regge-Schulz hier, dem einen oder anderen durchaus bekannt.
Regge vom Schulzenhof ist für viele, denke ich, das Pseudonym, unter dem sie ihn besser kennen.
Richtig. Guter Freund und spätestens, wenn wir sagen Cover der CD, dann kann man ihn, glaube ich, richtig gut einsortieren. Das heißt, das, was ihr auf dem Cover der CD seht oder auch auf den Plakaten, das entstammt seiner Feder. Und genau in dieser Eigenschaft war er unter anderem ja auch hier.
Ja, es ist nämlich so, dass der Regge vom Schulzenhof gerade wie ein blöder Preise einheimst für seine Karikaturen. Und da haben wir gedacht, bevor wir den nicht mehr bezahlen können, fragen wir ihn, ob wir nicht nochmal zusammenarbeiten wollen.
Und das Ergebnis liegt ja jetzt auf dem Sofa, hätte ich fast gesagt, ausgebreitet. Darf man das schon sagen? Ja, das darf man auf jeden Fall
sagen. Ich glaube, wir sagen einfach, wir plauzen raus. Geht gar nicht anders.
Wir können sowieso nicht an uns halten, weil wir so aufgeregt sind, weil wir es eben gerade gesehen haben. Genau. Und zwar liegt hier auf dem Sofa tatsächlich liegen 14 Blätter. Und zwar ist das der Kalender für 2012.
Dosenfischer heißt er.
Ja.
Dosenfischer 2012. Ein Kalender mit 14 Karikaturen.
Ja.
Also Deckblatt jetzt mal mitgerechnet. Also 13 Karikaturen und eine Deckblatt-Karikatur. Und einem Kalendarium, das tatsächlich auch nur fürs kommende Jahr gilt.
Genau, ein Kescher-Cartoon-Kalender.
Genau.
C3.
So sind so die allerwichtigsten Feiertage, also der International Geocaching Day und der Tag des Dosenfischers sind natürlich vermerkt. Mhm. Ebenso, soweit ich weiß, so niedere Feiertage wie Weihnachten und Ostern. ansonsten, das vielleicht schon mal, falls das gleich als einmal, also die Events haben wir jetzt nicht aufgenommen, die müsst ihr euch selber umkringeln. Kann man aber, nimmt man einfach einen Stift, macht einen Kringel drum, schreibt was drüber, sieht auch viel persönlicher aus.
Ja. Genau.
Und der hat nämlich jemanden vergessen. Irgendjemanden.
Genau,
der wäre dann sauer gewesen.
Genau. Einige sind noch in der Planung fürs nächste Jahr. Da gibt es noch keinen genauen Tag, sondern nur ungefähr eine Woche oder einen Monat. Und das wäre in die Hose gegangen und das wollten wir nicht. Das heißt, das ist tatsächlich auch ein total individueller Kalender, weil man sich da selber auch noch die Events dann markieren kann.
Es ist ein Tischkalender.
Ja.
So A5-Format, ne?
A5
ist nachher, ne?
A5 und es sieht sehr dekorativ, sowohl auf dem Tisch, also auf dem Schreibtisch beispielsweise, aus im Büro, kann aber auch hervorragend in einem Wandregal mit untergebracht werden oder auf dem Küchentisch oder auf dem Waschtisch.
Und das Allerschönste, es sind Zeichnungen drin von Roland Regge Schulz, von Regge vom Schulzenhof.
Mit Geocaching-Bezug, also nicht nur Bezug, das sind Comics, Cartoons über das oder zum Thema Geocaching.
Sehr und wer auf unserer Seite die Cartoons von ihm kennt, dem sei gesagt, es sind andere, neue.
Ja, sehr schöne. Also wir haben schon uns köstlich amüsiert.
Wir hatten sehr fröhlichen Start hier
gesehen.
Heute.
Ja. Allerdings. Ja, sehr schöne Geschichte. Und der Herr Regge konnte leider nicht bleiben, weil er hat noch einen kleinen Weg nach Hause und wollte unbedingt jetzt auch die Sachen fertig machen.
Genau, so zwei, drei Dinge kann er noch, also war quasi Endabnahme.
Genau.
Ja. Und zwei, drei Dinge werden jetzt noch eingefügt und rausgeäxt. Zum Beispiel überall da, wo der dicke Geocacher an mich erinnert, muss er jetzt schlank gemacht werden und so.
Ja.
Oder wenn der Dicke drauf, dann muss er der Sieger sein auf der Karikatur, also der Coole.
Ja, ja, ist klar. Mhm. The Winner.
Ja, ja, auf alle Fälle nicht der andere. Mhm. Ne, einer kommt ja oft schlecht bei weg und der ist es nicht, der Dicke.
Genau. Ja, und dann ist der Kalender fertig und geht in Druck und dann gucken wir mal.
Wird man ihn kaufen können?
Richtig.
Das klären wir euch dann aber beim nächsten Mal auf.
Ja.
Aber man würde die dann kaufen können.
Mhm. Und das lohnt sich.
Ja.
Der ist richtig schick.
Und es wird eine erkleckliche Anzahl geben, aber auch nicht so irre viele.
Mhm. Ja. Das verraten
wir. Der Regge hat uns einen Kalender gezeichnet. Boah, das ist so geil.
Ja.
Ich habe nämlich aus Flaps, also der Sommer schickte gerade seinen letzten Regenschauer übers Land. Da habe ich den Regge besucht in seinem Café und habe mit ihm geplaudert. Dann saß er da so und wirkte irgendwie total unbeschäftigt. Wer ihn kennt, weiß, das geht gar nicht. Und dann haben wir so gedacht, Mensch, weißt du, was ich gern hätte? So ein Geocaching-Kalender. Und jetzt ist er da. Finde ich gut.
Mhm.
Kannst du ruhig mal sagen, fein gemacht.
Ja, wenn du das jetzt brauchst, dann sage ich jetzt fein gemacht.
Dankeschön. Das erleichtert mir den Rest der Sendung.
Gut, wolltest du noch was sagen?
Nee, ich genieße jetzt das Glück, still.
Ah ja, schön. Ja, vor uns auf dem Tisch stehen zwei neue E-Tracks rum, die uns Garmin gerade geschickt hat. Du hattest schon reingeguckt, ich hatte noch nicht richtig
geschaut. Der Regge hat schon reingeguckt, ich auch noch nicht.
Hm. Da steht hier einmal ein E-Trax 10 und ich glaube bei dir so ein E-Trax 30. Und die werden wir jetzt mal in den kommenden Tagen so ein bisschen ausprobieren, weil die Gerätchen natürlich schon mit dem mit der Attributierung Geocaching ganz stark arbeiten.
Unboxing. Guck mal, ich mache gerade Unboxing. Natürlich im Radio ein bisschen doof. Entschuldige bitte.
Ja, was wollte ich sagen? Genau, und ja, wie gesagt, die werden wir in den kommenden Tagen mal so ein bisschen ausprobieren, mal schauen, was sie können, was sie leisten, wie sie funktionieren und ja, dann euch mal erzählen, was wir so von den Geräten halten und ob es sich lohnt, weil E-Trax ist ja so für lange, lange Zeit, sag ich mal, ein Gerät gewesen, das auch wir zu schätzen lernen durften. Das heißt, ein sehr handliches, robustes und zuverlässiges Gerätchen. Die neuen E-Traxe sind tatsächlich, also meins hier zumindest, ein echter Handschmeichler gerade. Also kein Vergleich zu dem Motorrad-GPS, was wir da neulich mal in der Hand hatten, das Montana. Das heißt, das genaue Gegenteil eigentlich. Sieht aus wie eine etwas größere Stoppuhr. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass die E-Trax, also zumindest in meiner Wahrnehmung in der Vergangenheit tatsächlich ja, absolut zuverlässige, sehr angenehme Geräte waren, ist es natürlich spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, beziehungsweise wo es sich hinentwickelt hat. Zumal der preisliche Einstieg natürlich auch eine ganz andere Nummer ist als bei den Montanas. Also
der Bildschirm ist sehr klein. Wenn ich das kurz sagen darf, schon mal als ersten Eindruck, ich habe es jetzt gerade vor mir, der Bildschirm ist sehr klein. Mhm. Aber das Ding ist natürlich von der Größe her absolut unschlagbar. Das ist echt, ja, eine größere Stoppuhr. Ich stelle es gerade mal hier neben so einen klassischen Kaffeepot. Kennt ihr ja, ne? Diese ganz klassischen, die immer die Firmen bedrucken lassen. Genau so hoch ist das Ding. Und wirklich klein. Und braucht das mal echt lange beim Booten, stelle ich hier gerade fest. Da ist er. Also Joystick macht erstmal einen guten Eindruck. Wegpunkte, Garmin Europe. Ja. Go. Okay. Doch, ist komfortabel. Und ist lustig, weil es hat natürlich, da es ja jetzt noch kein Fix hat, hat es natürlich als gerade aktuellen Ort München. Hat ja eine Logik.
Ja.
Jetzt überlege ich gerade, wie ich hier ranzoomen kann. Da habe ich bestimmt Tasten für, oder?
Ja.
Oh ja, Tatsache. Das ist aber schön.
Ja, es ist schon. Also es ist was ganz anderes, ne? Also wenn man tatsächlich von beispielsweise Handy-Displays so ein bisschen verwöhnt ist, ist es zumindest bei mir so sehr monochromig.
Ja.
Ne? Erinnert mich an ganz andere Zeiten. Aber es ist ja auch, wie gesagt, in einem ganz anderen preislichen Segment und angesiedelt und adressiert natürlich auch eine Zielgruppe. Also sowas wäre hier zum Beispiel auch ein kindgerechtes Gerät, glaube ich. Also alleine jetzt von den Dimensionen her. Etwas, was auch für Kinder sehr gut funktioniert.
Also wenn, ja, du erst.
Nee,
so. Also muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn... wenn ich ein Zweitgerät mir anschaffe, dann hat das hier gerade echt Punkte gesammelt. Also, weil ich habe jetzt ja hier die Topo Lite drauf und die macht einen extrem guten Eindruck. Mhm. Also die sieht echt klasse aus.
Ich finde halt auch dieses, also bei mir ist der Joystick jetzt etwas sehr, also nicht so feinfühlig, eher sowas Grobes. Also man muss schon tatsächlich irgendwie in die Ecken drücken, damit er auch reagiert. Also
das ist bei mir anders.
Ja, aber nichtsdestotrotz stelle auch ich gerade fest, dass es sich sehr, sehr, also auf jeden Fall sehr intuitiv quasi fast bedienen lässt. Wobei ich feststelle, dass ich hier irgendwie also sowas von Turbolite bin.
Ja, du hast gar keine drauf, ne?
Ich habe zumindest, ich sehe jetzt Lübeck und Rostock. Jetzt sehe ich auch Wismar, aber das war es auch schon. Also nur noch ein paar Städte angepinnt. Ja, und viel mehr sehe ich hier gar nicht.
Also sollte es schon das 30 sein, offenbar,
ja. Und das ist schon sehr monochrom. Na, eine Frage der Karte dann wohl, ja.
Hast du überhaupt einen Kartenslot drin? Hast du mal geguckt beim Auspacken? Also ich habe eine Karte auch drin, eine Mini-SD. Oder Micro-SD? Die heißt Micro-SD, ne?
Ne, sind die Funktionen. Da muss ich tatsächlich nochmal gucken, ob hier. Also es lag hier noch irgendwas bei. aber das ist so alles.
Bei mir war sie schon eingelegt.
Ja, aber keine Karte dann dabei. Ja gut, aber da ist die Frage, ob man ich glaube, das ist ja auch hier mit Zweitbenutzer oder sowas, ne? Ob man eine Karte halt auf ein zweites Gerät nochmal ploppen kann. Hier oben haben wir einen USB-Anschluss und nee, sieht jetzt erstmal für meine Begriffe nicht so aus, dass ich hier irgendwie noch eine SIM oder sowas einlegen kann, nö.
Also der Empfang wird hier, denke ich, so die entscheidenden.
Der war ja, Punkte der war bei dem alten E-Trax tatsächlich eigentlich mehr sehr zuverlässig, ne?
Also ja, das war schon, das war also auch wegen des Preises natürlich, das war schon eine Referenz. Also für den Preis war der Empfang halt richtig gut.
Ja. Dieser Deckel macht mich hier so ein bisschen schwach. Ah, jetzt. Und ich glaube, die Dinger waren auch so geringfügig wasserdicht, ne?
Also wirkt auf alle Fälle sehr solide erstmal.
Ja, das ist echt Handschmeichler, ne?
Und man darf ja nicht vergessen, so ein, also gut, das müsste man jetzt hier mal ausprobieren, aber ein Touchscreen bei einem Outdoor-Gerät ist halt letztendlich ein Problem. Also fällt runter, ist kaputt, sicher.
Ja, das hat mich ja halt bei den, wie hießen die Dinger hier, die ersten, die mit Touchscreen von Garmin kamen?
Oregon, oder? Nee, Oregon war das mit Drehknopf oben, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, aber das
Colorado?
War das. Ja, ich glaube, das. Nee, Colorado war das mit dem Drehknopf oben, ne? Und Oregon war doch, glaube ich, das mit Touch. Wie dem auch sei, war natürlich, alleine die Oberfläche wirkte etwas rau und es war halt sehr, sehr behäbig. Also weil du natürlich den direkten Vergleich dann zum Smartphone hast, fand ich das immer, also es war nicht so richtig meins. Und gerade wenn es dann halt mal ein bisschen nass geworden ist oder sowas, fand ich das immer nicht so schick. Ich stehe tatsächlich eher auf so eine Joystick, beziehungsweise wie es beim 60er ist, halt mit dem Kreuz da, die Geschichten, finde ich eigentlich schon. Also spricht mich mehr an als Touchscreen irgendwie Outdoor.
Könntest du, während ich mal schnell ein Lob vorlese, das wir gerade bekommen haben, gucken, was das kostet?
Kann ich mal machen.
Das E-Trax 30. Wir haben nämlich, und da möchte ich jetzt kurz zwischendurch ganz besondere Grüße loswerden an den Herrn Stoffhuhn. Der Herr Stoffhuhn hat es nämlich geschafft, seit April alle Geocaches, jetzt bringst du mich hier völlig durcheinander. Ich wollte gerade so eine schöne Ansprache halten mit Würde und Haltung. Würde und Haltung kann man nicht schnell sein. Der hat tatsächlich alle Podcasts durchgehört, die wir bisher gemacht haben und die bei uns irgendwie abrufbar sind. Und findet es irgendwie seltsam, dass er jetzt nur noch wöchentlich Material kriegt. Und sagt Danke und lobt uns und sagt, dass wir hoffentlich noch lange weiter so machen sollen. Und das finden wir natürlich gut. Ich offenbar mehr als der Herr Abba.
Und ich habe gar nichts gesagt.
Du wolltest mich das hier nicht zu Ende bringen lassen.
Nö, natürlich.
und deswegen vielen Dank an den Herrn Stoffhuhn für die freundliche Mail. Na, was kostet's?
249 beziehungsweise 119.
Okay. Gut, dann reden wir davon, dass das, was du hast, was keine Karte hat und offenbar auch keine Möglichkeit, eine Karte einzulegen, in einem vernünftig, also in einem echt niedrigen Preissegment spielt, wenn ich hier 250 Euro zahlen soll, da weiß ich schon wieder nicht mehr, ob ich da sage, juhu. Also das
finde ich. Paperless Geocaching, mehr Speicherplatz, End Plus, 3-Achsen-Kompass. Naja.
Ja, klar.
Ist was reingepackt, ne? 1,7 Gigabyte freier interner Datenspeicher.
Klar, das ist schon sozusagen das Flaggschiff der E-Track-Serie, aber mit dem Flaggschiff weiß ich nicht, ob ich 250 Tacken für so ein kleines Ding ausgeben würde.
Also hier steht zwar oben drüber irgendwie ab 229, aber ich kriege, warte mal, ich muss vielleicht auch mal einen Preis sortieren. Nee, doch, 249. Mhm. Und irgendwie steht ja bei 229. Hä, es rechnet sich denn Google da zusammen? Also tatsächlich, in der Liste ist der günstigste Anbieter 249 Euro. Und oben wird mir angezeigt 229. Ja gut, die 20 Euro machen es dann auch nicht mehr aus.
Es ist über 200 und damit hat es schon so eine gewisse Schallgrenze.
Ja gut, und das andere wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen so um die 100 Euro sich einpegeln. Straßenpreis.
Ja.
Und dann.
Ja. Und dafür ist es echt nett. Also. Jetzt müsste man nochmal genau gucken, worauf ich überall alles verzichten müsste, wenn ich das kleine Gerät da nehmen würde.
Na, ich glaube, für dich oft zu viel, ne? Das ist halt, gerade wenn du vom 60er kommst und nur so Fragmente einer Karte da drauf findest und sowas alles, ich glaube, dann wird das nicht das Richtige sein. Das ist tatsächlich irgendwie ein absolutes Einsteigergerät dann, ne? Oder halt Zweitgerät für den Nachwuchs, der dann halt auch noch, also, ne, der sowieso nichts mit einer topografischen Karte anfangen könnte oder sowas. Und für dich wäre wahrscheinlich so als Gegenstück zum 60er möglicherweise das große E-Trax hier, also das größere E-Trax, das Richtige.
Also die Größe ist echt verführerisch. Also ich meine, klar, es ist ja auch schön, was in der Hand zu haben, so richtig. Ne? Mhm. Und irgendein Ding, was eine Antenne hat, ist auch irgendwie cool. Aber es ist schon echt ein Handschmeichler. Also echt niedlich. Ach, deins ist sogar ein bisschen gelb.
Ja, das, also meinst du tatsächlich?
Das ist tatsächlich dem gelben nachempfunden. E-Trax
gelb, ja. Aber es von der Größe sind die tatsächlich gleich.
Ja, das wäre auch komisch, wenn sie da noch gespielt hätten.
Ja, hätte sein können irgendwie, dass sie halt, es scheint ein bisschen dicker zu sein, ne? Aber es kann durch die Farbe auch.
Du musst das in die andere Richtung sagen.
Hm. Nee, ich wollte es dir so zeigen.
Weiß ich, aber ne? Dann hört dich ja keiner.
Ja. Fertig?
Ja.
Gut. Ja, gucken wir uns mal an, irgendwie, was man mit den Geschichten machen kann. War da nicht noch irgendwie Karte? Nee, ne?
Eine Karte?
Im Karton?
Die Rücksendekarte.
Achso, ja,
also die brauchen wir unbedingt. Nicht freundliche Grüße und so, sondern nur die Rücksendematerialien. Mhm. Wir behalten die nämlich nicht.
Mal sehen.
Ja, dann müssten wir sie ja bezahlen. Also.
Mal sehen. Ich sag einfach, du hast das und behalt das.
Boah. Oh.
So, was haben wir
schon
noch?
In der Schule hatte ich manchmal so echt fiese Freunde, weißt du, waren die total nett und dann plötzlich kam so ein Ding, was gesagt, hey.
Habt ihr das nicht aufgemacht, das Paket?
Bitte?
Eben, genau, wer zuerst aufmacht.
Muss es zurückschicken, meinst du?
Das
ist der Verantwortliche.
Genau.
Nicht, wer es von der Post abgeholt hat.
Wo ist das gelbe E-Trax? Ja, wenn da mein Name draufsteht, das ist auch für mich und ich mach's auf.
Ach so.
So läuft das.
Da waren wir sozusagen ein bisschen übergriffig jetzt.
Ja, wart ihr.
Tut sozusagen. Mir eigentlich auch ein bisschen leid, aber das kann ich jetzt nicht rückgängig machen.
Ja, nee, doch, du könntest es nochmal wieder einpacken.
Oh, ich habe nicht so eine Schweißmaschine und ich habe kein tolles Klebeband. Hier ist so ein tolles drauf.
Nimmst du hier Geschenkpapier von Weihnachten?
Oh, das führt jetzt auch zu weit, das interessiert die Hörer überhaupt nicht.
Doch, ich glaube schon, dass es interessiert.
Da finde ich es viel, viel wichtiger, dass die Hörer wissen, dass ein Blog namens Meine Stadt soll schöner werden unbedingt gelesen werden sollte.
Weil?
Weil es toll ist, weil es einfach nur toll ist.
Mhm.
Ja, meine Stadt soll schöner werden.wordpress.com.
Oh Gott.
Mehrwert. Kein, also sozusagen im Sinne von Service, einfach nur schöne Texte.
WordPress.com. Gibt es da auch eine Bitly? Da merke ich mir lieber die Ziffernfolge hinten dran.
Du kannst ja eine Bitly machen.
Oh.
Toll, jedenfalls.
Okay.
Bisher nur wenige Texte online, aber da ist jeder einzelne eine blanke Freude.
In Summe 7. Aha. Na gut. Ein anderes Blog, was schon länger online ist und wo mehr als 7 Texte sind und was eine kürzere Adresse hat, wobei man konkurriert da noch, ist das blog.european-podcast-award.eu.
Sind wir da schon wieder? Wie hast du uns da wieder aufgeschmuggelt?
Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ich habe irgendwie eine Mail gekriegt, wo es hieß, ob wir uns nicht mal langsam drum kümmern wollten und ich wusste überhaupt nicht, was los ist und habe dann, also ich habe es auch nicht mehr so in den Kontext gebracht.
Was heißt denn drum kümmern?
Unser Profil aktualisieren. Man muss da, also zur Erklärung, European Podcast Award ist so ein, ja, wie der Name eigentlich schon sagt, europäischer Podcast Award. Da haben wir im letzten Jahr, glaube ich, mit in Summe nachher, weiß ich nicht, 2 Handvoll Stimmen den 2. Platz gemacht. War zwar toll, aber im Nachhinein hat es uns ein bisschen geärgert, weil wir so ein bisschen aus dem Auge verloren haben. Es hätte immerhin irgendwie irgendein Olympus-Gerät für den Gewinner gekriegt, mit dem man ganz toll aufnehmen kann. Also Olympus ist da ja Sponsor von diesem Award.
Mein H2 kommt langsam in die Jahre, wenn ich das mal kurz erwähnen darf.
Das war einfach ärgerlich, weil es nachher irgendwie 2 Stimmen, also nicht 2, es war ein bisschen mehr Unterschied waren. Und wir tatsächlich irgendwie zu Anfang mal darauf hingewiesen hatten, aber dann, also ich zumindest, das überhaupt nicht mehr auf der Uhr hatten. Jetzt ist es aber wieder mal soweit. Beim European Podcast Award, wir verlinken es auch auf jeden Fall zur Sicherheit im Beitrag, kann man nämlich noch abstimmen bis Ende November ganz genau, also nicht mehr lange Zeit. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr in der Liste der vielen Podcasts, die dort zur Wahl stehen, euer Kreuzchen bei dem unsrigen setzt und uns in diesem Jahr zu einem Erfolgserlebnis verhelft.
Ja, das wäre cool.
Ja.
Wenn kein fremder Klickbotter dazwischen kommt.
Ja.
Und dann irgendwelche anderen Podcasts hochklickbottet.
Na, ich glaube, die arbeiten dann hier so mit Cookie und du kannst nur einmal, ne, und kannst dann zwar, aber wird dann doch. Und
also du weißt doch, Experten
können ja alles. Sowas kennen wir ja. Nein, also wie gesagt, Link gibt es nochmal im Beitrag, European Podcast Award, eure Stimme für uns.
Da wird die Seite so richtig brummen. So wie auch die Seite von OSM in den letzten Tagen.
Ja.
Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, aber hat als gut informierter Webby davon erzählt, Google will sein Geschäftsmodell ändern.
Hat
sein Geschäftsmodell geändert, und zwar was Google Maps betrifft. Kannst du es nochmal kurz zusammenfassen?
Na, also es war ja immer schon in den Nutzungsbedingungen ein Passus drin, dass Google sich natürlich vorbehält, derzeit kostenfrei zur Verfügung gestellten, also zum damaligen Zeitpunkt kostenfrei zur Verfügung gestellten Karten, irgendwann nicht mehr kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Und genau das ist jetzt passiert. Die haben zum 1. Oktober die Lizenzbedingungen geändert, sodass es Einschränkungen gibt. Und die Einschränkungen heißen erstmal bis zu 25.000 Map-Aufrufe über die API pro Tag sind kostenfrei. Alles, was darüber liegt, muss dann über eine sogenannte Premium-License lizenziert werden. Die kostet, die glaube ich, irgendwie 1000 Aufrufe zwischen 4 und 10 Dollar, glaube ich, war das in der Größenordnung. Problem dabei ist, dass man natürlich mit einer kleinen Seite, also mit einer kleineren Seite, die halt nicht an diese 25.000 Aufrufe, 25.000?
Ich weiß es nicht.
Ja, pro Tag kommt, dass man damit möglicherweise aufgrund des Traffics kein Problem hätte, aber das Unangenehme ist, dass Google auf den Maps Werbung jetzt mit ausspielen will und wird. Das heißt, im Zweifel ist auf deiner Maps-Anwendung, auf der du irgendwie Caches hast, plötzlich Werbung drauf für ein Bestattungsunternehmen. Das wäre vielleicht noch nicht ganz so dramatisch. Aber
wenn dein Mitbewerber auf deiner Seite erscheint, im
kommerziellen Segment ist, dann hast du natürlich ein Problem. Da kann man sich dann auch nur rauskaufen, indem man diese Premier License erwirbt und dann die Werbung opt-outet. So, das führt natürlich dazu, dass man sich verstärkt momentan neu orientiert, um zu gucken, was gibt es denn für andere Lösungen. Auch bei Bing gibt es Karten, aber auch vor allem im freien Bereich, also sprich OpenStreetMap, da ist die Nachfrage momentan, glaube ich, ein bisschen größer, beziehungsweise die Anzahl der Evaluierungen nehmen einfach zu, wo man sich anguckt, was kann man mit OpenStreetMap sinnvoll machen. Und die Gefahr bislang waren ja immer tatsächlich die Community-Projekten geschuldeten weißen Flecken.
Ja. Ganz kurz noch, also eine Seite, die wir ja auch nutzen, ist bereits umgestiegen, nämlich Gypsies. Die haben gesagt, das können wir uns nicht leisten als freies Projekt und.
Na, die hatten schon langfristig, damit. Die hatten irgendwie vor geraumer Zeit schon mal angefangen, irgendwie mehrere Kartenvarianten anzubieten. Ich glaube, sie hatten auch mal mit Bing experimentiert, wenn ich mich da recht erinnere.
Ich glaube, du konntest sogar wählen
als Nutzer. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob Bing dabei war, aber ich weiß, dass das OpenStreetMap und da auch noch verschiedene Varianten, also einmal über dieses Mapnik-Teil und einmal über Osma Render und wie sie alle heißen. Und ja, bei denen ist es natürlich so, die kommen, glaube ich, locker an dieses an die Grenze und das ist einfach eine Kostenfrage. Und Gypsies ist ja quasi kostenfrei.
Und damit man nicht OSM-only macht und dann aber in seiner Region mitten in einem weißen Fleck sitzt, gibt es, da wollte er aber eben drauf hinaus, Mapping-Partys. Da treffen sich also Mapper, da treffen sich also Leute mit GPS-Gerät und Notizblock, Kamera und Stift. Laufen Gegenden ab, Straßen, Städte, einmal um See, was auch immer, nehmen die Wege auf, laden das Ganze hoch, bearbeiten das nach bei OpenStreetMap und am Ende gibt es dann ein neues kartografiertes Gebiet. So geschehen gerade in Hagenow.
Genau, da war OpenStreetMap-Mapping-Party. Da gibt es einen schönen Blog-Eintrag auf dem OpenStreetMap-Blog. Und das waren, also es klingt jetzt wenig, sieben Mapper quasi vor Ort, die sich da getroffen haben aus Rostock und Lübeck. Wenn man sich aber anschaut, was diese sieben Personen dort alles, also gibt es ein schönes Vorher-Nachher-Bildchen, aufgezeichnet haben, das ist schon echt Wahnsinn. Und Hagenow ist jetzt inklusive, wie heißt das Ding, Hausnummern? Ja, irgendwie fast komplett verortet. Also so zwei, drei Hausnummern, glaube ich, fehlen hier noch drauf, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob die nicht auch noch kommen, weil es würde mich sehr wundern, wenn da irgendwie nur eine Straße jetzt noch außen vor bleibt. Aber ansonsten ist Hagenow jetzt sowas von komplett da. Das sieht richtig schick aus. Und damit wird OpenStreetMap natürlich auch ja, wesentlich nutzbarer. Ne? Also die weißen Flecken, wie gesagt, sind ja immer das, was dagegen sprechen, wenn man nur auf sag ich mal, mikrolokaler Ebene arbeitet, das heißt jetzt irgendwie nur Schwerin Stadtteil beispielsweise, dann ist das alles undramatisch. Wenn man aber eine Region abbilden will, in der dann halt vielleicht eine Gemeinde, ein Dorf noch nicht mit drauf ist, ist es immer unangenehm und man hat eigentlich keine Wahl. Man kann diese Karte nicht verwenden eigentlich im kommerziellen Bereich, weil sie unvollständig ist. Da kann man gegenarbeiten bzw. mitarbeiten, indem man genau das, was bei solchen Mapping-Partys passiert, einfach mitmacht, unterstützt.
Jetzt kann man nur hoffen, dass die Server das aushalten und die Unterstützung für OpenStreetMap auch an der Stelle nicht abreißt, dass sie genug technische Ressourcen zur Verfügung haben.
Wobei in dem Moment, wo du das nutzt, ja selber für deine Infrastruktur verantwortlich bist. Also du holst dir ja Datenpakete, die du dann weiter bei dir bearbeitest. Ein etwas anderes Modell als bei Google, wo alles irgendwie gegen die API geht, sondern du spiegelst halt Daten.
Auch bei der Nutzung? Mhm.
Ja. Ist schon spannend, was da so entsteht und existiert. Der Herr Regge hat vorhin noch übrigens eine sehr interessante Frage gestellt. Ne? Wie viele männliche Hebammen gibt es in Deutschland?
Und habt ihr eine Idee? Und
wie heißen die? Das war irgendwie, was hattest du gesagt?
Ich habe gesagt unter 5 und sie heißen Geburtshelfer.
Ja. Und ich hatte gar nichts gesagt, weil ich
in dem Moment schon
gegoogelt hatte. In dem Moment hatte. Das Ergebnis schon gegoogelt hatte. Das ist ganz spannend. Also es gibt, also du hast recht mit unter 5. Jens Unger heißt der glücklich quasi, hätte ich fast gesagt, aus Dresden, Deutschlands einzige männliche Hebamme. Und die Bezeichnung ist einfach zum Piepen, ne?
Sag mal.
Weißt du es noch?
Ja. Entbindungspfleger.
Genau.
Entbindungspfleger.
Ja.
Genau.
Herrlich.
Was für ein schrecklicher Name.
Ja.
Was haben es Hebammen gut?
Wahnsinn, ne? Also irgendwie, er ist ja irgendwie Jurist und hat dann an der Hebammenschule sich quasi beworben und ist dann ja Entbindungspfleger geworden.
Ich vermute aber, der Bedarf ist nicht so irre hoch für Männer in dem Job. Also ich vermute ja immer, das ist ja alles Voodoo, finde ich. Das ist so eine Sache der Frauen unter sich so. Mhm. So Hexenzeug hier, das ist ja ein Voodoo, wie gesagt. Voodoo. Nein, dagegen spricht natürlich, dass selbstverständlich im Krankenhaus ja auch Kinderärzte gleich in der Nähe sind. Also hier, wie heißen die? Gibt es da ein spezielles Geburtsheil? Sind das Ärzte für Gynäkologie einfach nur, oder?
Es gibt ja auch noch irgendwie Geburtshelfer, richtig.
Ja, aber ich meine, das ist ein Arzt, also ein richtiger, genau. Ausgebildeter Arzt. Wie heißt der, wenn der...
Das ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Ah, okay.
Der hat irgendwie, du kannst dann halt nach dem eigentlichen Medizinstudium noch deine Facharztausbildung machen.
Genau, und wer sich dafür entscheidet, heißt.
5 Jahre und das ist dann die Spezialisierungsrichtung. Ja. Genau. Mhm.
Nun, das sind ja auch oft Männer. Insofern, ja. Ganz so schlimm kann das mit dem Voodoo nicht sein, aber.
Nee, aber es ist natürlich schon spannend. Also, es ist halt auch eine Form der Gleichberechtigung, obwohl es, glaube ich, natürlich da sehr große Akzeptanzprobleme geben könnte, um es mal vorsichtig zu
sagen. Also sagen wir so, es ist was anderes, ob eine Frau dein Auto repariert, als ob ein Mann dein Kind holt.
Ja. Ja, also es klingt halt erstmal komisch, ne? Weil es, also komisch im Sinne von ungewöhnlich.
Hat hier ist ein Feuerzeug.
Im Sinne von ungewöhnlich, aber ich fand's spannend. Ich fand die Frage auch gut. Allein unter Frauen ist übrigens der Titel der dazu passenden Geschichte auf Zeit Online. Wir verlinken es mal spaßenshalber im Beitrag. Der Thies hat uns noch einen Beitrag geschickt. Geocaching-Seminar in Eutin. Genauso wie uns. Und jetzt muss ich gucken. 76 auch nochmal auf zwei Sachen aufmerksam gemacht hat. Und zwar Geocaching als Trendsportart. Ein Beitrag bei derwesten.de. Und ein weiteres kommerzielles Angebot, Lebensart Reisen, wo ebenfalls mit Geocaching Geld verdient wird, mit dem Kanu rumpaddeln und dabei geocachen. Ja, das nur mal so als Bogen zur letzten Ausgabe, wo wir auch schon einige dieser kommerziellen Angebote in diesem Umfeld hatten. Also es ich glaube jetzt so gerade in der Herbstzeit haben viele dieser Anbieter von solchen, wie nennt man das eigentlich, Erlebnisreisen oder so, Zeit sich Gedanken zu machen über das Programm im nächsten Jahr. Und da ploppt beim einen oder anderen natürlich auch durch die mediale Präsenz dieses Thema auf. Es passt gut, es lässt sich mit ganz, ganz vielen Dingen kombinieren. Also ne, wenn ich irgendwie ein Kanu-Anbieter bin, kann ich das genauso reinhauen wie eine Kletterbude oder ein Fahrradverleih oder eine Tourismusgesellschaft oder weiß nicht was. Ich kann es mit Bogen schießen, ich kann es mit Golfen, mit allem Möglichen zusammentun. Und da lässt sich schön was drauf stricken. Es hat die mediale Reichweite, dass ich den Leuten eigentlich nicht mehr erklären muss, was es ist. Und es lässt sich offensichtlich auch, sag ich mal, damit der ein oder andere Euro verdienen.
In diesem Fall ist es in Eutin Bildungsarbeit übrigens. Mhm. Also hier wird gesagt, in dem Tagesseminar werden die technischen und pädagogischen Grundlagen zum Einsatz dieser neuen Methode in der Kinder- und Jugendarbeit vermittelt. Also hier geht es klar auch irgendwie ums Geocaching an sich, aber das Ganze als Mittel zum Zweck, nicht zur Kinder- und Jugendarbeit. Dagegen kann ich eigentlich nicht wirklich was haben. Also ich nachdem sozusagen wir über Bekanntheit auch nicht mehr reden müssen, ist
es ist ohnehin nicht zu verhindern.
Kann ich damit auch, also gerade mit so einer Bildungsgeschichte auch echt gut leben. Also ja. Finde ich das eigentlich ziemlich gut. Es wird sicherlich vom Charisma des Ausführenden abhängen, ob das fetzt oder nicht, und sicherlich auch von der Fantasie der ausgelegten, von der Fantasiefülle der ausgelegten Caches. Aber erstmal mag das ja zu was gut sein, wenn man Kinder und Jugendliche miteinander Geocache suchen schickt.
Ich habe nochmal über das Thema letzte Woche macht Munzis stark nachgedacht. Ich finde es sogar sehr gut mittlerweile, dass Munzi ja auch offensichtlich oder offensiv damit arbeitet, die Steigerung oder eine Spielart, nee, eigentlich eine Steigerungsform von Geocaching zu sein. Ich glaube irgendwie Geocaching to the next level oder sowas, stand ja mal oben drüber. Das finde ich gar nicht so verkehrt, weil Geocaching, wie gesagt, mittlerweile eher was völlig Normales, wenn nicht schon wieder so halbwegs out. das nochmal als Steigerungsform, das lässt sich mit dem Smartphone bedienen. Wunderbar, also ne, das muss man tatsächlich,
glaube ich, ein bisschen... Voll 2009.
Ja. Muss man tatsächlich wahrscheinlich so ein bisschen lenken, dass die Leute eher Munzis gut finden und dann erledigen sich vielleicht die ein oder anderen Probleme von alleine.
Es wird noch besser. Also wenn solche Dinge, wie es jetzt in Köln gibt, erst populär werden, dann ist Geocaching völlig durch. Ja. Und zwar gibt es hier eine App-Empfehlung von Köln Tourismus. Ich lese es einfach mal vor, es klingt wirklich gut. Mit der iPhone-App Stadtrallye Köln können Kölner und Köln-Touristen die Domstadt und ihre Geschichte spielend entdecken. Professor Himmelreich ist entführt worden. Bitte helfen Sie mit, den Professor zu finden, fleht die Assistentin und schickt einen auf eine unterhaltsame Tour durch die Kölner Innenstadt. An 5 Stationen in der Altstadt erwarten einen knifflige Rätsel. Beim Lösen der Aufgaben erfährt man interessante Hintergründe zur Kölner Stadtgeschichte im Mittelalter. Wenn alle Aufgaben gelöst sind, wird der Aufenthaltsort des Professors preisgegeben. Inspiriert zu dem Spiel wurde die Stadtführerin und Autorin Anke von Heil durch den Film Illuminati. Mich hat es fasziniert, wie die Kunstwerke und Sehenswürdigkeiten von Rom in diese spannende Geschichte eingebaut sind. Ich dachte mir, das wäre doch auch was für Köln. Also, ne? Also eigentlich wollen die Leute ja viel mehr sowas hier.
Ja, ja.
Die wollen ja gar nicht, also viele wollen ja nicht unbedingt Dosen
deswegen,
suchen.
Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man dieses Thema Where I Go nicht konsequent, also das ist ja, im Prinzip ist es das ja nochmal. Du hast irgendwie auf dem Handy das kombiniert, du hast es auf einer Karte, du hast es irgendwie iPhone-gerecht oder überhaupt Smartphone, obwohl es war nur fürs iPhone, glaube ich, ne? Smartphone-gerecht aufbereitet, du nutzt alles das, was so ein Smartphone normalerweise kann. Wunderbar, also da hält man die Leute fern von anderen Sachen. Sie können dann wirklich spielerisch irgendwie die Sachen sich erschließen und ja, ich fand übrigens schön im iTunes Store, Kunden, die diese App gekauft haben, kauften auch Monkey Mind, Spy Mouse, das sind so irgendwie komische Spiele noch, das Spiel der Weisen und Tiger Woods PGA Tour Käufe. Ja, fand ich gut.
Im Golf findet ja GPS auch immer mehr Einsatz, ne? Also wir haben ja bei uns auf Arbeit so ein paar Golfer,
ja,
und die berichten auch immer begeistert von den iPhone-Apps, die es gibt, die dann auch mit, wie heißt es, Augmented Reality arbeiten, wo du also dann dein iPhone hinhältst und dann sagt er dir, die Stange ist so und so weit weg, sie müssen so und so rechts, bis ich mit dem Drive, Wind und ne. Also ist schon, muss schon sehr beeindruckend sein.
Ja, und deine Scorecard gleich aufzeichnen und dein Handicap berechnen, hast du nicht gesehen, das ist schon...
Da gibt es schon Dinge.
Ja, ja. Nee, aber sowas finde ich halt, ich glaube auch, dass das Geocaching an und für sich, also wenn man tatsächlich das Thema nicht nur so benennt, sondern auch genauso praktiziert, gerade aufgrund der nicht gerade sehr einfach zu bedienenden Geräten sehr erklärungsbedürftig ist, ist sowas hier, ne, App und du wirst komplett geguided.
Wollte ich immer schon mal sagen, hey, das Wort. Jetzt geht's aber los.
Genau. Du wirst komplett durch das Thema geführt. Es ist so wie jede andere Smartphone-App funktioniert es halt auch. Ne? Du hast halt das immer normale Verhalten der Geschichte. Du hast nichts Außergewöhnliches, wo du hier Koordinaten, was für ein Format jetzt oder sowas. Ja. Ja? Sondern du klickst halt nur noch an, sagst, da will ich jetzt hin. Das zeigt dir einen Pfeil an und zeigt es auf der Karte an. Du gehst hin. Wenn du am Ort bist, merkt das Ding, ist jetzt da, lese ich eine Aufgabe vor und wunderbar. Also.
Doch, die Richtung, denke ich, ist die, in die sich entwickeln wird und wir können in Ruhe zugucken, glaube ich.
Ja, beziehungsweise diese Themen stark machen, damit wir Ruhe haben.
Im Prinzip.
Ja. Genau, da hat uns Katzenhai74 auch noch ein paar Infos dazu geschickt. Vielen Dank dafür.
Boah, wir verstehen uns mittlerweile echt blind, wollte ich gerade sagen. Toll.
Ja.
Ich hatte mich bloß verklickt.
Magamba hat uns gerade einen Urlaubsgruß geschickt, ne?
Geil, oder?
Ja.
Da kam, also das war so ein, wie so ein Déjà-vu. Mhm. Ne? Also ich konnte mit Magamba ehrlich gesagt erstmal nichts anfangen und habe das Foto gesehen, wunderschönes Foto. Gruß aus Südtirol, ziemlich weit oben offenbar, die Bäume sind nicht mehr so irre groß. Ne, schreibt er, dass er unsere neue Ausgabe gerade im Ohr hat und da sich zum Legen einer neuen Dose hat inspirieren lassen. Sagt vielen Dank und Farbe im Alltag und sowas. Ne? Und dann kommt dankenswerterweise die Erklärung, wer Magamba ist.
Ja.
Und zwar fange ich mal an. Nach dem Konzert bei Lost in MV war noch relativ viel Trubel. Wir durften sehr viele Autogramme schreiben. Wir mussten irgendwie die Instrumente von der Bühne kriegen, weil Joe Cocker ja gleich kam, Mr. Pete. Es war jedenfalls relativ viel Trubel. Und als dann alles fast erledigt war, habe ich mich nach hinten begeben, in diese einzige Ecke, die dunkel und ruhig war und wo keiner war. Da gab es einen Stuhl, da wollte ich mich gerne hinsetzen. Und da saß schon einer. Und dann gab es aber noch einen zweiten Stuhl, den habe ich dann genommen. Und so sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und der muss so den gesamten Ausdruck des... Boah, bin ich fertig, war das cool, ich kann nicht mehr, aber Adrenalin und so, das musste er alles komplett mitgenommen haben. Und später dann ja auch noch das kleine Privatkonzert für Fee. Ja, es war eine sehr angenehme Begegnung übrigens.
Und Spieldosenwächter war.
Ja, genau, er hat auf die Spieldose zwischendurch aufgepasst.
Ja, das kleine Heiligtum.
Ja, danke dafür.
Genau. Ja, es gab ein paar ganz spannende Events jetzt in den letzten Tagen. Auf das eine hatten wir ja im letzten Podcast schon hingewiesen. Ein Halloween-Event, die Gruselnacht des Barbaren.
Da gibt es ziemlich umwerfende Fotos.
Die auf Facebook unter anderem ja auch kursieren und schon dem Neid der Nichtanwesenden zugeführt wurden, hätte ich fast gesagt. Also wo es schon viele Kommentare gab, oh, hätte ich das gewusst, dann wäre ich da auch gerne gekommen, beziehungsweise ich wollte eigentlich kommen, aber es war schon ausverkauft. Also ausverkauft im Sinne von ausgebucht.
Ja, klar.
Und es gibt ganz ganz tolle Fotos und da kriegt man nochmal ein Gefühl dafür, wie liebevoll im Detail dieses Event da tatsächlich aufgesetzt wurde. Und die Loks sprechen auch echt Bände, ne? Also die Leute sind restlos begeistert und das muss echt ziemlich cool gewesen sein, ne?
Ich hatte ja bei der Nordseetaufe mich dankenswerterweise ein bisschen mit Herrn Bullenherde unterhalten können. Wir standen in der Schlange miteinander. Und da ist es, also bleibt auch dieses Halloween-Event die persönliche Referenz für ein Event. Mhm. Die hatten ja mit Hartwig the Butcher, ne? Ja. Ich weiß immer nicht, U oder A, Butcher, ja. Hatten sie, da der Cash ja schon so angelegt ist, dann eine Halloween-Party gemacht vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren oder einem Jahr?
Ja, vor 2 Jahren.
Und das war richtig heftig. Also Halloween und Geocaching scheinen offenbar prima zusammenzupassen.
Genau. Vielen Dank an Mailman nochmal für die Infos und für die Links zu den Fotos, die wir natürlich in den Beitrag mitpacken. Ein anderes Event, da haben wir beide, glaube ich, nicht schlecht geguckt, ne? Als uns da Matze Mops anmailte und schrieb, was da gerade in Mainz passiert ist.
Ja, und zwar im doppelten Sinne. Also es ist ein Geocaching-Laden eröffnet worden. Mhm.
Den nicht unbescheidenen Titel Geocaching Center trägt.
Und mit dem nicht ganz unbescheidenen Slogan Geocaching, wir leben es, wirbt. Der hat zu seiner. Du hast wieder einen Jingle im Kopf gleich dazu, ne?
Nein, kennst du das nicht?
Meinst du hier McDoof, wir leben
genau.
Es. Wir lieben es. Ja, er wird man nicht los, stimmt. Mhm. Und in diesem Fall war die erste Verwunderung sozusagen ein Event mit dem Namen Eröffnung Geocaching Center Mainz. Hä? Wieso geht das?
Ja.
Kommerziell, aber wir wissen ja, speziell Shops und andere können Absprachen treffen mit Groundspeak und dann wird das sozusagen von höchster Stelle genehmigt. Mhm. Und so dürfte es hier auch gewesen sein.
Ja. Und der Laden, immerhin 100 Quadratmeter und wie gesagt mit dem nicht unbescheidenen Namen Geocaching Center, hat sich dann an dem Abend eines Besucherreigens von etwa 700 Leuten wohl stellen dürfen und hat tatsächlich im Nachhinein ein Mega-Icon noch abfassen können.
In der Tat.
Wahnsinn, ne?
Da muss was los gewesen sein in der Mainzer Altstadt. Also wenn ihr da wart, wir freuen uns, wenn ihr ein bisschen was davon erzählen könnt. Also ich stelle mir jetzt tatsächlich so ein bisschen Gedränge vor in der Heringsbrunnengasse ja. In der Mainzer Altstadt.
Genau. Ja, der Mats Mops hat uns auch noch geschrieben, von morgens um 8 bis abends gaben sich die Kescher die Klinke in die Hand. Vor dem Geschäft gab es leckeren Kuchen und Kaffee und viel Gelegenheit zu plaudern. Der Laden hat auf ca. 100 Quadratmeter alles, was das Kescherherz begehrt. Wer also mal in der Gegend ist, sollte auf jeden Fall dort vorbeischauen. Der Laden wiederum ist quasi das reale Gegenstück zum virtuellen Geo-Coin-Shop.
Kennt man schon ein bisschen länger.
Genau. Mhm. Ist ja, wie gesagt, in der Szene der Geocaching-Shop auf keinen Fall ein Unbekannter. Und ja, Geocaching Center Mainz. Alle Achtung, Mega-Icon abgefasst. Das erste Mega im
kommerziellen Sektor wahrscheinlich, oder?
Das kann sicher, auch sein, oder? Aber auch das erste Mega im Rhein-Main-Gebiet, würde ich meinen. Ne?
Ach, haben die noch keins gemacht?
Ja. Nee, also nein.
Also Mainz und Köln, ist das zu weit voneinander weg, ja?
Ja, naja.
Um in ein Gebiet zu fallen, ja. Ja. Das ist jetzt peinlich, Alter. Das ist jetzt echt.
Nee, gar peinlich. Nicht. Also, wie gesagt, das erste Mega in Mainz.
Kann man ja mal fragen. Routenplaner, Route berechnen. Mainz.
Ja, mit A, genau. I und Z am Ende, ne?
Ich weiß, so wie die Mainzelmännchen und Köln, so wie die Kölnflocken.
Mit einem L weniger.
Also es sind dann doch immerhin 200 Kilometer ungefähr. Mhm. Also bei uns wären 200 Kilometer nicht mehr liegt in einem Gebiet.
Nee, bei uns nicht.
Und so ein Fluss macht es dann wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee. Nee.
Gut.
Ja, aber
einmal volle Pulle in die Fettnäpfchen gelatscht.
Coole Sache, das.
Also interessant. Ja. Also wenn ich mal in Mainz bin, verspreche ich, gucke ich mir das mal an.
Ja. Aber Mainz, da kommt man auch nicht so häufig hin. oder?
Nee.
Also es liegt nicht auf dem Weg zu irgendwas quasi, es muss schon dann das Ziel sein.
Also für unsere erste eigene ZDF-Fernsehshow müssen wir wahrscheinlich dahin fahren.
Ja, ja, ZDF-Fernsehgarten, ich weiß.
Genau, wir werden ja den Fernsehwald modellieren.
Ja, ja. Eine schöne Frage hat ja GeoGörzi uns geschickt. Also im Prinzip hat er uns den Link auf seinen Blog geschickt, aber in seinem Blog wiederum hat er eine ganz spannende Thematik aufgeworfen. Hast du das gesehen?
Nee.
GeoGörzi.blogspot.com, die Mail kam, glaube ich, heute auch erst. Und zwar kam die heute? Ja, heute 18.53 Uhr. Der Titel ist irgendwie Geld verdienen durch Premium Memberships und es geht diesmal nicht um Groundspeak, also nur am Rande, sondern eher darum, dass die Premium Membership bei Groundspeak $30 zahlt, dass man für die Premium Mitgliedschaft bei Groundspeak $30 zahlt, was dann umgerechnet etwa um die 22 Euro sind,
ja.
Dass man aber bei einem dort auch verlinkten Shop, beziehungsweise wahrscheinlich auch bei anderen Shops, dafür für 2 Jahre 58 Euro zahlt.
Das ist ja mehr.
Na, ist halt die Frage, irgendwie, ob Groundspeak bei sich selbst das so günstig verkauft, aber den Resellern quasi sagt, ihr müsst dafür nochmal mehr nehmen oder sowas. Keine Ahnung.
Also, ne? Am geilsten wäre, wenn er einfach auf das Formular weiterleitet, bei dem du bei Groundspeak dann weißt du, die Zahlung angeben kannst.
Nee, schon das Formular das bei sich, cool. aber dass das Formular dann mit
die Daten gehen dann
genau.
direkt. Nein, das wollen wir keinem unterstellen. Die sind die Resellergebühren vielleicht
ja.
tatsächlich das, was stört.
Ja, das ist... Das ist schön. Ja, wie gesagt, bei in Görzis Geoblog kann man das auch nochmal nachlesen und mit Sicherheit auch drüber diskutieren.
Boah, ich fühle mich gerade wie bei Loriot. Das ist ja seltsam. Ich lese hier gerade auf deine-dose.de einen Hinweis auf ein Schirmtragesystem. Ja. Ne? Und dann kommt hier tatsächlich der Satz, geooutdoor.de testet einen ganz besonderen Trekking-Schirm der Firma Euroschirm.
Euroschirm, damit sie auch im Trockenen im Wald stehen können.
Euro-Rettungsschirm.
Ja, die werden in Griechenland hergestellt.
genau.
Skip Intro. Warst du schon mal mit einem Schirm cachen?
Nee. Nein, ganz sicher nicht.
Also ich war schon häufig bei Regen cachen, ja, aber...
Mit einem Schirm durchs Unterholz.
Achso, das ist dann so ein Outdoor-Schirm, heißt, den musst du nicht in die Hand nehmen, sondern den bindest du irgendwie an dir fest.
Genau,
also
da hast du so eine Art...
So analog Telefonhölster
hast du so, ne? Und da ist dann dein Schirm drin.
Ja, was man sonst analog Telefonhörer so zwischen Kinn und Schulter versucht zu fixieren, was aber dann nie so richtig funktioniert, außer man zieht den Schirm so weit nach unten, dass die... wir nennen das beim Schirm eigentlich die Schirmspitze quasi genau am Kopf dann nochmal fixiert wird. Aber mit Schirmen cachen?
Ja. Es gibt sogar Schirme mit eingebauten Taschenlampen. Muss man bei der Firma Euroschirm auf die Internetseite gucken. In der Familie der Eberhard Göbel GmbH und Co. werden seit über 90 Jahren besondere Schirme für verschiedene Bereiche entwickelt und produziert.
Zum Beispiel für Regen.
Bereiche, nicht Wetterverhältnisse.
Ne, den Bereich Regen.
Hands-free-Tragesystem. Jetzt habe ich auch das Hands-free-Tragesystem gefunden. Aber wenn ich draufklicke, passiert was. Oh ja, die hat jetzt so, ne, so wie so ein Rucksack. Und dann aber unten nochmal hier so Bauchbinde. Und da steckt der so drin. Mhm. Also es ist eher so, wenn du so Stöcker löbst und dann ne, mit Stöckern läufst und dann, also durchs Unterholz, glaube ich, kommst du damit nicht. Mhm. Und viel Wind darf auch nicht sein, sonst fliegst du wie Mary Poppins in den Himmel.
Geil. Wo du gerade sagst, Tragesystem. Ich habe ja so ein...
Also Anea 1963 oder Anea 1963 hat uns das geschickt. Mhm. Danke.
Ich habe ja gerade einen ziemlich coolen Rucksack. Was heißt, gerade ist ja auch wieder untertrieben. Ich habe ja seit einiger Zeit einen ziemlich coolen Rucksack von Skylotech quasi am Mann. der ist wirklich ziemlich abgefahren. Also eigentlich ist das ein Kletterrucksack, also ein Rucksack mit integriertem Klettergurt. Na, also du kannst gleich irgendwie, also das Klettergurtgeschirr hängt quasi unten raus, beziehungsweise ist eigentlich im Rucksack verstaut. Du kannst es aber gleich anlegen, sodass du quasi den Gurt anhast und den Rucksack aufhast. Dieser Rucksack an sich ist aber schon so geil, dass ich den total oft nehme.
Der mit ist einfach, dem Kletterding drin?
Nee, das habe ich dann mal eingewickelt, also quasi zurückgebaut.
Das ja, aber es ist immer dabei. Also du musst es immer mitschleppen.
Ich weiß gar nicht, ob man das abbauen kann.
Also du hast es jetzt immer dabei und es stört dich nicht?
Nö, überhaupt nicht, weil es ja kein zusätzliches Gewicht, aber das klingt jetzt total doof, aber dieser Tragekomfort von diesem Rucksack, weil der liegt total gut am Rücken an, weil er auch so ein richtiges halt Gestell hat. Also das ist schon was richtig Gutes. Das Ding ist leider nicht so ganz billig, aber ich habe noch nie so einen coolen Rucksack irgendwie erlebt. Also das, was ich bis jetzt lange mal hatte, du erinnerst dich, ich habe lange Jahre so einen Chibo 19-Euro-Rucksack immer zum Cachen gehabt, war ich ja total überzeugt von. Der hat es leider den Geist aufgegeben, weil sich da zwei Reißverschlüsse verabschiedet haben und die Reißverschlüsse beim Schneider meines geringsten Misstrauens ersetzen zu lassen, kostet dann irgendwie so viel wie drei von diesen Chibo-Rucksäcken. Ja. So, und dann hatte ich klar hier die Maxpedition immer um den Arm auf der Schulter. Ist auch okay, aber wenn du dann mal doch irgendwie mehr Zeug hast, dann ist doof. So, und mit dem Ding renne ich jetzt echt ununterbrochen durch die Gegend. Das mit dem Klettern hatte ich einmal ausprobiert, leider noch nicht mehr. Und ich brauche nochmal fachmännisch irgendwie eine Beurteilung davon. Aber alleine dieses Rucksackprinzip fand ich total cool. Also bin ich Riesenfreund gerade von, muss ich ehrlich sagen.
Hast du ihn aber jetzt nicht dabei, oder?
Ich hatte ihn unter jetzt anderem nach Nordfriesland mit. Nee, jetzt gerade nicht.
Nee, aber da muss ich mal googeln.
Nordfriesland mit. Nee, kam ich jetzt nur drauf, weil hier, ne, wegen Schirm und so weiter und so fort. Und ich schreibe aber gerade an einem Testbericht dazu auch. Das wollte ich unbedingt noch machen, weil, wie gesagt, alleine, also ohne diesen Kletteranteil dabei, finde ich den Rucksack.
Hast du den geschonken gekrochen
für einen Testbericht? Ich habe ihn quasi jetzt gerade erstmal so für so einen, ne, wenn ihr mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das mal machen. Cool. Test. Und ich finde den total abgefahren. Muss ich mal jetzt mal so loswerden zwischendurch.
Ja, ne? Ja, habe ich mit Freude. Wir haben da so eine ganz lange Mail auf Englisch gekriegt.
Ja.
Ich habe ehrlich gesagt, ich würde nicht behaupten, alles sicher mitbekommen zu haben.
Nicht? Warte mal. Germany, oh Germany.
Hello Gentlemen, verstehe ich.
Ja. Prolog, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3. Chapter 2 fand ich ganz cool. Und zwar gab es ja zur Nordseetaufe nach der Nordseetaufe den Wunsch, ein Souvenir, ein Icon für die Nordseetaufe zu bekommen. Wurde aber von Groundspeak ablehnend beschieden, weil geht nicht. Also, ne? Und es gibt aber jetzt quasi so ein inoffizielles Souvenir. Das stellen wir eigentlich zum Beitrag rein, oder?
Aber klar.
Hast du es gesehen?
Ja.
Fand ich ja putzig.
Sieht total cool aus. Ja. Ich wusste bloß jetzt nicht, ob der kaputte Jeep oder.
Oder nee, das andere. Ich meine das andere mit Captain Schweigert
vorne. Ja, schon klar.
Ja. Nee, das fand ich ganz niedlich. Also es gibt jetzt das inoffizielle Icon und kann man jetzt sich auf sein Profil packen. Ich war dabei.
Feel free to use HTML and do whatever you'd like with the image.
Ja, Freibrief.
Nennt dann man so.
Persilschein. Genau. Ja, dann gibt es noch die Info, dass das Video zu The Rock morgen kommt.
Mhm.
Morgen, ne?
Bin ich sehr gespannt.
Und mit der ganz bescheidenen Anmerkung.
The Video is epic.
Epic. Ja.
Ja. Ja. Nun ja. Hm. Es gab des Weiteren, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, Jan, diese wunderschöne Aktion, ich habe sie über Twitter erfahren, Hamsterfutter gen Seattle zu schicken. Was ja erstmal, finde ich, eine großartige Idee ist, nachdem Groundspeak die Hamster als die treibenden Kräfte in ihren Serverschränken etabliert hatten. Auch mit einem sehr schönen Video übrigens, oder mit mehreren. auf das Hamsterfutter gibt es jetzt endlich, sage ich mal, eine Reaktion. Sehr schön, wie ich finde. Mhm. Gerade das Abschlussbild mit dem Erdmännchen-Meme ist super.
Ja. Ja, finde ich gut, dass sie den Ball halt doch noch angenommen und verwandelt haben.
Ich glaube, sie haben sich erstmal vor allem gewundert, ne?
Ja. Für die zur Erklärung, die ganze Geschichte nicht so richtig verfolgt haben, es gab ja vor einiger Zeit mal so, es gab ja immer wieder mal Ausfälle bei geocaching.com, dass die Server nicht erreichbar waren und dass es halt Maintenance gab. Und dann hat man irgendwann mal seitens Groundspeak die Hamster dafür verantwortlich gemacht, die in ihrem Laufrad halt gerade stillstünden. Schön heute, ne?
Ja.
Und daraus hat sich irgendwie so, ja, man hat es mal geschafft, dieses Storytelling so ein bisschen nach vorne zu bringen, und hat er gesagt, immer wenn irgendwas war, ne, unsere Hamster, und jetzt ist wieder. Und als sich die Ausfälle irgendwie mehrten, kam genau diese Aktion irgendwie, ja, die Hamster werden wohl nicht richtig gefüttert, wir müssen mal Hamsterfutter nach Übersee schicken. Da kam dann wohl einiges zusammen, und wie gesagt, die Geschichte gipfelte dann in quasi dem Video der offiziellen Antwort des großen Chefs.
Ja, und es gibt einen Satz in Klammern hier in der Mail, den wir dann doch gerne vorlesen wollen. And to politely say, please don't send any more hamster food. Ja, also um es höflich zu sagen, bitte kein Hamsterfutter mehr.
Ja. Ja, ich habe noch eine nette Mail gekriegt von Sabine vom Team Columbia. Die haben eine Coin von uns quasi befreit, und zwar die Ulme Reloaded. Die hat's ja, die erste war ja verschwunden, ne? War doch so.
Ja, die erste war weggekommen.
Und die zweite hat dann irgendwie in einem Cache überwintert.
Ach.
Und ja, also ne, bei mir ist ja immer noch Ulm-Armband, GC2 Mega hängt immer noch an meinem Arm. Wer kann da übrigens mithalten?
Weiß ich gar nicht.
Möchte ich mal
nicht.
Die Frage in die Runde stellen nach außen, liebe Schrank. Hörerinnen und Hörer. Wer hat dann noch seinen Benzel vom GC2 Mega?
Oder ist aber der Einzige, der mit so einem furchtbar schmutzigen Handgelenk rumrennt?
Es wird immer mitgeduscht, also es kann ja nicht schmutzig sein. Aber wie gesagt, die Coin hat das irgendwie so ein bisschen verpennt. Ja, Sabine vom Team Columbia hat geschrieben, wir haben deine Coin heute befreit, die hat die Reise nach Ulm ja wohl voll verschlafen. Sollen wir den Aufgabenzettel entfernen und sie einfach so auf die Reise schicken? Sag uns kurz Bescheid, damit wir sie nicht so lange bei uns behalten. Fand ich sehr nett, sehr aufmerksam. Hat natürlich sofort geantwortet, mich bedankt dafür. Das fand ich cool.
Apropos, da fällt mir gerade was ein. Diese wunderbaren Blinker, ne, die weiterreisen sollten, die habe ich ja noch im Bestand, ne?
Die musst du in die Nordseetaufe tun, damit Herr J.R. Tuhus, ich glaube, da sind sie.
Ja, sie sind bei J.R. Tuhus, das ist sicher. Hm? Aber ich kann sie doch auch da rein tun. Ich habe den
Cash aber noch. Damit sie ein paar Kilometer machen, kannst du es in die Nordseetaufe legen.
Ja, stimmt. No. Machen wir so.
Genau.
Hast du ja löblicherweise mit einem tollen neuen Aufgabenzettel versehen. Mhm. Hast du den nochmal fotografiert vorher? Weiß oder müssen wir J.R. Tuhus bitten?
Da muss ich, ich glaube, ich habe es nicht fotografiert.
In dem Cache sind die natürlich bombensicher.
Das war gut. Ja, das war alles so hektisch. Der Ex-Auktionator, der Herr Seifer, hat, ich hätte jetzt fast gesagt, hat seine Schuldigkeit getan. Ist das blöd, oder?
Da hättest du dich aber vertan.
Ja.
Nee, das ist jetzt so ein bisschen nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss.
Ja.
Pass mal auf.
Ja. Der Herr Seifer ist ja ein sehr umtriebiger und insbesondere auch ein sehr zuverlässiger. Und der hat ja, das durfte man in den letzten Wochen ja eigentlich verfolgen, sich voll hinter die Aktion geklemmt, die Treue zu retten. Man erinnert sich, die Treue ist in schwere Seenot geraten durch Piraten, die den Tresor geentert haben. Und es gab ja da, sag ich mal, eine sehr schöne Community-Aktivität, die da hieß, wir tun was, damit der Treue bald besser geht, damit sie in ruhige Fahrwasser kommt. Es gab unter anderem ja T-Shirts extra dafür, und es gab aber auch auf dem Blog von Louis Seifer Auktionen. in diesen Auktionen sind eine ganze Reihe von zum Teil echt seltenen Exemplaren oder auch seltenen Kombinationen von Coins versteigert worden, höchstbietend versteigert worden. Und da ist jetzt die Aktion quasi glücklich zu Ende gegangen, indem eine ganze Menge Kohle eingesammelt wurde, quasi die jetzt der Treue zugutekommt.
Ja, und es ist ziemlich der Hammer, was da zusammengekommen ist. Also es wurden ja einerseits die T-Shirts verkauft mit den Tracking-Nummern, Treueretter, Betonschiff, Bezwinger. Die haben Geld in die Kasse gespült und wie gesagt, die Auktionen, da ist ja gleich doppelte Spende passiert. Also derjenige, der die Coin gespendet hat, hat schon mal ein gutes Werk getan. Louis Cypher sowieso, denn der hatte ja verdammt viel Arbeit mit der Riesenaktion. Hat, wie er schrieb, ja wohl auch einige Leute ein bisschen genervt, aber hat sich irre ausgezahlt. Und am Schluss dann eben nochmal der die Coin gekauft hat. Im Ganzen sind, kann man sagen, so roundabout 4.000 Euro zusammengekommen. Helfen der Treue ein ganzes Stück weiter, wie wir wissen.
Genau.
Respekt.
Sehr coole Aktion. Alle Achtung. Ja, das war quasi das Beste zum Schluss.
Absolut. Mehr gibt's nicht zu sagen.
Ja.
Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir können ja mal wieder, ne? Also wer das jetzt noch hört, der kann ja mal mit 3 Punkten kommentieren.
Wir können auch alternativ mal 3 Ausrufezeichen.
Oh ja, wir nehmen heute mal 3 Ausrufezeichen. Also wer sozusagen nicht nach dem ersten Mal, wo ich 3 Punkte gesagt habe, aufgehört hat zu hören und jetzt noch dabei ist, der kann ja mal 3 Ausrufezeichen machen.
Wer jetzt noch dabei ist, 3 Fragezeichen.
Genau. Schluss, aus, vorbei.
Haut rein.
Tschüss.
Tschüss.